möchte über folgenden Gedanken sprechen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist, sage ich euch noch nicht, was das ist. Da komme ich gleich zu. Ja? Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir haben in diesem Monat einen Gebetsschwerpunkt gehabt. Manche werden das mitbekommen haben. Und dieser Gebetsschwerpunkt hat sich an einem Bibelvers aus dem Markus-Evangelium orientiert, wo Jesus seine Jünger beruft in seine Nachfolge, seine Freunde, die 12 engsten Freunde, die er da gehabt hat, mit denen er dann 3 Jahre unterwegs war. Und da steht dann dieser bedeutungsschwangere Satz drin: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das war so dieses Gebetsanliegen, was wir diesen Monat hatten. Stimmt doch, ne, Michael? Es war nicht letzten Monat, ne, es war diesen Monat. Genau. Und man kann sich ja fragen, okay, was ist das? Was bedeutet das? Vielleicht sind dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Gedanken dazu gekommen, während man dafür gebetet hat. Das wäre interessant, mal zu wissen oder eine Rückmeldung zu haben, was das dann ist. Fakt ist, wir beten dafür, dass Gott uns zu Menschen macht, die ein einladendes Leben führen, sodass andere Bock darauf bekommen, auch diesen Jesus kennenzulernen. Und wir haben das in den Zeugnissen, in Erfahrungsberichten, sind ja keine Zeugnisse, die hier ausgestellt werden, sondern das sind Erfahrungsberichte, die Menschen mit Jesus gemacht haben. Ja. Da haben wir das gehört, dass da etwas mit Gott abgelaufen ist, was Menschen erlebt haben, was offensichtlich einen Eindruck hinterlassen hat, zumindest teilweise auf andere. Ja, sodass jemand anders ins Nachdenken gekommen ist und überlegt, bringt das Sinn, was da in dem Leben von anderen abläuft. Ja. Und wenn wir diesen Begriff Menschenfischer im Kopf haben, dann geht es letzten Endes darum, es geht nicht um Rattenfänger, es geht um Menschenfischer. Ja, Menschen, die aufrichtig ihren Glauben leben, auf die eine oder andere Art und Weise, in all ihrer Unterschiedlichkeit, in all ihrer Begrenztheit, und wo das dann eine Auswirkung, gewollt oder nicht gewollt, auf andere Menschen bekommt. Ja? Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Und Jesus hat es halt auch so gesagt. Und ich frage mich dann manchmal, und vielleicht habt ihr euch auch die Frage gestellt, wenn Jesus uns zu solchen Menschen machen will, was denken wir denn persönlich so über andere Menschen? Ich weiß, wenn wir Christen sind, dann sind wir so völlig heilige Menschen, wir haben immer nur gute Gedanken und sind so empathisch, wie wir uns es kaum vorstellen können und können alles nachvollziehen und haben Verständnis für alles. Quatsch ist das. Das wisst ihr alle. Ja? Natürlich ist es nicht so. Aber Fakt ist, dass Jesus uns ja dazu herausfordert, etwas zu sein, was wir nicht sind. Ja. Was denken wir über die Menschenmengen, die Jesus mit seinem Vater versöhnen will? Das ist der Punkt, um den es geht. Es ist nicht die Frage, ob wir alle Menschen mögen, sondern was denken wir über die Menschen, die Jesus mit seinem Vater versöhnen will? Es geht weiter. Das ist mehr als Sympathie. Und an der Stelle möchte ich mal ein paar Stichworte in den Raum werfen. Ich habe das so ähnlich in meiner letzten Predigt gemacht. Es geht um beschränkt, um beschenkt, um befreit und um berufen. Ob wir das alles durchkriegen, weiß ich nicht. Ich versuche mich kurz zu fassen. Als erstes dieser Punkt beschränkt. Die Frage ist, was sehen wir wirklich? Ja, sehen wir das, was Jesus sieht? Weil ich habe ja gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und da spiele ich an auf eine Sichtweise, die Jesus, die dem dreieinigen Gott letzten Endes sehr zu eigen ist. Und die Frage ist, was sehen wir, wenn wir andere Menschen sehen? Ja? Egal, ob wir jetzt schon mit Jesus unterwegs sind oder ob wir noch nicht mit Jesus unterwegs sind, das ist dabei nicht entscheidend. Die Frage ist, was ist in unserem Herzen, in unseren Gedanken los, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben? Und jetzt speziell, wenn es um den Gedanken geht, ja, Jesus ruft uns dazu, andere Menschen in seine Nachfolge einzuladen. Da sieht man doch ganz oft Menschen, die sich von Gott abwenden, sich über Christen lustig machen. Und dann ist die Frage, habe ich da Bock drauf, diesen Auftrag zu erfüllen? Habe ich Bock drauf, ein Menschenfischer zu sein und mich zum Lackaffen für andere Menschen zu machen? An meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie. Ja? Komm, ich mache mal eine Frage. Wer will Lackaffe sein? Die Frage wird niemand mitten im Juhu beantworten. Ja, ist völlig normal. Und letzten Endes möchte ich das auch gar nicht dahin polarisieren. So, wir müssen keine Lackaffen sein. Ich glaube, dass wir was richtig Gutes abgeben können. Aber Fakt ist, das ist das, was teilweise in unserem Herzen ist. Wir haben keinen Bock, aufgrund von irgendetwas Ablehnung zu erfahren. Ja? Wir können natürlich so reagieren wie Johannes und Jakobus in den Evangelien. Die wurden in einer Stadt abgelehnt, wo Jesus sie hingeschickt hat. Und dann haben die doch mal fröhlich darum gebeten, sollen wir Feuer vom Himmel erbitten? Ja, um das Problem zu erledigen. Und mancher von uns kennt diese Gefühle sicherlich. Ja? Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus vorgeht. Ist nicht sein Programm. Ja? Wie sieht Jesus das? In Johannes 4 lesen wir einen Satz, wo wir rauslesen können, wie Jesus das sieht. Da steht in Johannes 4, Vers 35, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Er spielt auf diesen ganz natürlichen Vorgang an, dass es eine Ernte gibt. Und ein normaler Bauer weiß, wann die Ernte reif ist. Ja? Und es kann sein, dass gerade dieser Zeitpunkt war, wo es noch 4 Monate hin war. Kann man nicht so ganz genau aus dem Text rauslesen. Er sagt aber, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und das, was Jesus an der Stelle eigentlich sagen will, ist nicht, die Felder sind schon reif zur Ernte, die waren, also wie ich den Text verstehe, waren die noch gar nicht richtig reif. Er will auf etwas anderes hinaus. Er benutzt dieses Gleichnis mit den Feldern, um auf eine viel höhere Ebene anzuspielen, nämlich auf Gottes Ernte in dieser Welt. Und wenn die Bibel über Ernte an der Stelle redet, dann geht es darum, dass Menschen sich von Gott entfernt haben, so wie jeder von uns, mal irgendwann, ja, oder auch immer wieder, ja, dass Menschen sich von Gott entfernt haben und Gott eine große Sehnsucht danach hat, diese Menschen wieder zu sich zu ziehen. Und die Bibel benutzt dazu dieses Wort der Ernte, weil es andeutet, es gibt eine Zeit, wo es reif ist, dass Menschen zu Gott zurückkommen, dass sie rauskommen aus ihrer Verlorenheit oder Distanz von Gott und reinkommen in die Nähe und in die Arme des Vaters. Das meint die Bibel an der Stelle mit Ernte. Und Jesus sagt, hey, diese Zeit ist jetzt schon, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon reif zur Ernte, sie sind schon weiß zur Ernte. Jesus sieht etwas, was keiner von seinen Jüngern gesehen hat. Weder natürlich noch im übertragenen Sinne. Und ich habe mich gefragt, was haben die gedacht, als die dabei standen? Der eine hat sich vielleicht gedacht, was hat der denn heute geraucht? Ja, andere haben sich gedacht, oh, jetzt kommt wieder was ganz besonders Neues an Erkenntnis, wie auch immer. Fakt ist, Jesus sieht etwas, was wir nicht sehen. Jesus sieht etwas in dieser Welt, was wir nicht sehen. Jesus sieht etwas aus Gottes Perspektive über den Menschen um uns herum, hier in diesem Raum, was wir nicht sehen, mit natürlichem Auge, mit einem normalen Ansatz. Ja? Und das, was Jesus sieht, ist, es ist Zeit, dass Menschen zu Gott zurückkommen. Das ist seine Zeit. Und er ist derjenige, der die Zeit bestimmt, kein anderer. Weder wir Christen noch die, die Gott noch nicht kennenlernen, bestimmen es, sondern Gott bestimmt es. Und Jesus sagt, die Felder sind schon reif zur Ernte. Jetzt ist die Zeit, wo es dran ist, sich diesem Ruf hinzugeben. Und was können wir damit machen? Das ist so anders, wie wir ticken. Ich weiß ja, wie ich selber denke. Ja? Wenn ich manchmal durch Bottrop gehe, wenn ich durch Dorsten gehe, wenn ich irgendwo herlaufe und bei mir feststelle, also richtig brennen tut das jetzt gerade nicht. Ja, also ich könnte jetzt nicht sagen, als wenn ich überfließe vor Hoffnung und dass da im nächsten Moment die geistliche Bombe losgeht. Ist manchmal so, aber ist durchaus nicht immer so und wahrscheinlich in meinem Normalzustand auch nicht so. Aber ich stelle fest, dass das Jesus Schnurzpiep egal ist, was wir empfinden und was die Leute empfinden um uns herum und was Menschen, die Gott noch nicht kennen, empfinden. Gott sagt, es ist Zeit. Er bestimmt die Zeit und wie kommen wir dahin, das auch so sehen zu können, diese Sichtweise von Jesus zu bekommen, uns nicht von dem abhängig zu machen, was wir sehen, was wir wahrnehmen, was wir fühlen, was wir interpretieren. Ich glaube, dass wir da nur hinkommen, wenn wir dafür beten. Jetzt kann man sagen, okay, Pastor, das ist immer so eine billige Antwort. Hast du nicht mal was Neues, irgendwie ein bisschen was Handfestes? Aber du kannst die übernatürlichen Sachen nicht anders kriegen, als dadurch, dass du mit deinem Vater drüber redest. Weil das ist ein Geschenk Gottes. Das ist etwas, was wir von Gott selber brauchen. Und ich möchte uns dazu ermutigen, und deswegen war dieser Gebetsschwerpunkt eigentlich auch mit ein Anlass dazu, ja, dass wir dafür beten, Gottes Sichtweise für die Menschen in unserem Umfeld zu bekommen und über uns selbst, um unsere Rolle in dieser kleinen Welt, in der wir leben. Ja, und wenn ich von unserer kleinen Welt rede, meine ich immer unser Lebensumfeld, wo wir uns drin bewegen. In diese kleine Welt hat Gott uns hineingestellt, egal wie groß diese kleine Welt ist. Und was Gott braucht, um uns diese Sichtweise zu schenken, ist die Bereitschaft für diese Reise, weil wir können an den Jüngern sehen, dass sie eine Menge Erfahrung brauchten, um diese Sichtweise zu bekommen. Das war denen genauso wenig zu eigen wie uns. Ja? Und er ist 3 Jahre lang durch intensive Erfahrungen mit ihnen gegangen und hat sie herausgefordert, hat sie an ihre Grenzen gebracht. Ja? Das war kein Zuckerschlecken, was die da erlebt haben. Es war sehr herausfordernd. Die haben ihre charakterlichen Grenzen kennengelernt. Aber Jesus führt sie da durch. Der hatte einen genauen Plan. Der wusste, wo er hin wollte. 3 Jahre lang. Und unter anderem war es ein Ziel, sie zu Menschenfischern zu machen. Zu Menschen, die ihre Rolle in der Welt erkennen, ob klein oder groß, berühmt oder nicht berühmt, und die eine Sichtweise bekommen, wie Jesus sie hat. Und dieser Punkt war entscheidend. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist eine Ernte. Und die Frage ist, ob ich das sehe. Der zweite Punkt, der mir da sehr wichtig ist, und ich in allen Punkten, die ich ansprechen möchte, geht es halt auch um die Ernte. Das, was Gott an Ernte vorbereitet hat, ist ein Geschenk. Wir können es uns nicht erarbeiten. Ich weiß nicht, wie du denkst, wenn du an solche Predigten wie heute denkst, welche Reflexe bei dir da so emotional abgehen, wenn es um dieses Thema Ernte geht oder Menschenfische. Ja, so. Hat man vielleicht, je länger man Christ ist, umso unterschiedlicher auch schon mal gehört, mal sehr pushy, mal appellativ, mal mit einem schlechten Gewissen oder wie auch immer. Es gibt so Predigten und Predigtthemen, die sind ein bisschen schwierig. Ja. Und was ich von mir selber kenne, und du darfst jetzt für dich einsetzen, wie du das für dich wahrnimmst, wenn es um das Thema Ernte geht, fühle ich mich einfach manchmal schlicht überfordert. Also so reizvoll, wie ich dieses Thema finde, umso sehr fühle ich mich manchmal einfach überfordert. Weil ich sehe, die Ernte ist groß, da stimme ich mit Jesus völlig überein. Ja? Und zu diesem Bibelvers komme ich gleich auch noch. Die ist riesengroß. Wie soll ich, kleiner Eckbert, mit meinen Beschränkungen und den paar Begabungen, die ich habe, was soll ich denn da anstellen? Welcher Hahn soll denn danach krähen? Das ist das Gefühl, was ich manchmal habe. Ihr braucht jetzt kein Mitleid mit mir zu haben. Denkt über euch selber nach, wie ihr damit umgeht. Dann haben wir genug damit zu tun. Ja? Und ich beschäftige mich dann mit meinen Geschichten. Ja, da ist sowas wie völlige Überforderung. Das ist so wie, dass ich das manchmal bei mir selber, auch bei meinen Kindern erlebt habe, wenn es darum geht, das Zimmer aufzuräumen. Ich erwähne jetzt heute Abend bewusst keinen Namen. Wenn man sich das Zimmer anguckt und man soll das aufräumen, also ich spreche da wirklich auch von mir, ich kenne das wirklich sehr genau, ich habe das lange reflektiert, was da in mir abläuft, Beratung in Anspruch genommen. Und wenn ich mir das Zimmer angucke, dann fühle ich mich überfordert und habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, dann fallen mir eine Menge andere Dinge ein, die ich viel lieber tun würde. Und der Punkt ist der, und an den meine ich jetzt wirklich ernst, man fühlt sich deswegen so überfordert, weil man das Ding nicht klein gehackt hat, weil man nicht Schritt für sich durchüberlegt hat, wie man die Aufgabe jetzt löst. Das kann man übrigens auch auf alle anderen Sachen anwenden, was ich jetzt sage, ist so eine kleine Lebensberatung nebenbei. Einfach die Dinge klein hacken, so klein wie möglich, weil alles, was ich nicht wirklich klein gehackt umsetzen kann, tue ich nicht und dann stock ich wieder, dann bleibe ich wieder stehen, dann passiert da nichts. Ja? Und deswegen habe ich auch so eine schöne Software, mit denen ich alle kleinen Schritte aufschreiben kann in jedes kleine Projekt und selbst wenn damit nur 3 Schritte zusammenhängen. Und manchmal, also kommt euch vielleicht seltsam vor, ich muss das manchmal so klein hacken, weil da so viel drin ist in meinem Hirn an Sachen, die ich irgendwie erledigen muss und im Kopf haben muss. Und ich schaffe das schlicht und ergreifend nicht, ohne dieses Programm zu überleben. Ja? Und so geht es mir, wenn ich an das Thema Ernte denke. Das ist zu groß. Viel zu groß. Und es gibt so einen herrlichen Bibelvers, der uns eigentlich freimachen könnte von diesem Überforderungsgefühl. Kleinhacken müssen wir dieses Thema trotzdem. Psalm 2, Vers 7 und 8, da steht: Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist so ein prophetisches Gebet von dem David auf den Sohn Gottes hin, ja? Wo sozusagen ein Gespräch zwischen Vater und Sohn stattfindet und so eine Art Berufungsgeschichte, Berufungsszenario, und wo der Vater mit dem Sohn dann redet: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. In ähnlicher Weise kommt es ja auch im Neuen Testament tatsächlich vor. Und dann steht hier weiter: Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Und ich habe jetzt nicht gehört, wie die Forderung war, aber Gott sagt schon mal: Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Was Gott hier seinem Sohn verspricht, und der Sohn ist Jesus, was Gott Jesus seinem Sohn verspricht, ist die ganze Welt, alle Menschen. Das ist sein Erbe. Und das bekommt er geschenkt. Geschenkt bekommt er das. Wir wissen, dass Jesus für dieses Geschenk sein eigenes Leben gegeben hat, damit diese Menschen, die Gott ihm geschenkt hat, wirklich mit Gott versöhnt werden können, damit die Schuld, die zwischen uns und Gott ist, wirklich aus dem Weg geräumt werden kann, dass wirklich Versöhnung stattfinden kann. Und dieses Opfer hat Jesus deswegen gegeben, weil Gott die Menschen liebt. Ja? Weil Gott die Menschen liebt, weil er dafür sorgen wollte, dass da nichts zwischen ihnen steht. Und nichtsdestotrotz ist es ein Geschenk an seinen Sohn, dass er ihm das gibt. Dass Jesus sein Leben dafür gegeben hat, hatte nichts damit zu tun, dass er sich das erarbeiten musste, sondern hatte etwas damit zu tun, dass etwas zwischen uns und Gott stand. Und er hat dieses Geschenk, dieses Erbe, hat er wirklich von seinem Vater zugesprochen bekommen. Und dieses Geschenk wird so lange ausgeteilt, bis Jesus wiederkommt. Und das Faszinierende ist, wir sind daran beteiligt. Und was da noch viel faszinierender dran ist, wir sind ein Teil dieses Geschenkes. Jeder von uns, der hier sitzt, ist ein Teil dieses Geschenkes an Jesus. Das hat Gott seinem Sohn versprochen. Wir sind ein Teil dieses Geschenkes, ein Teil dieser Frucht von dem, was Jesus für uns getan hat. Ja? Wir sind ein Geschenk an Jesus. Aber, und das ist die andere Seite der Medaille, wir sind auch Beschenkte. Wir sind in Jesus, sind wir Mitarbeiter in dieser Ernte. Dazu komme ich später noch. Und dürfen dieses Geschenk mit in Anspruch nehmen. Epheser 2. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, nun das Vorbereitete auszuführen. Gott hat uns dazu berufen, in vorbereiteten Werken, in Wegen, die schon vorbereitet sind, zu laufen. Und auf diesem Weg werden wir sowohl ein Teil dieses Erbes sein, als auch Beschenkte. Ja, da, wo wir uns völlig überfordert fühlen davon, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, da sagt die Bibel: Ich schenke euch das. Entspann dich. Du musst dich nicht auf den Kopf stellen, einen religiösen Handstand machen oder einen Purzelbaum oder was weiß ich, sondern das, was wir lernen müssen, ist, uns beschenken zu lassen und diese Sichtweise zu haben. Ich sehe was, was du nicht siehst, dass wir Beschenkte sind mit diesem Erbe, mit dieser Ernte. Ja? Und nicht Leute, die das irgendwie krampfhaft oder was weiß ich, sich erarbeiten müssen oder irgendwas machen müssen, damit das unbedingt passiert. Und wenn ich das so ausdrücke, sage ich nicht, dass wir passiv sein sollen. Ja? Hier geht es um vorbereitete Werke. So. Da ist schon auch beides drin. Und ich möchte uns ermutigen, diese Perspektive zu haben. Ja? Das ist der zweite Punkt, dass wir uns als Beschenkte sehen. Einmal, das war der erste Punkt, dass wir sehen, die Ernte ist reif aus Gottes Sicht. Die Zeit ist jetzt, wo Gott das tun will. Das zweite ist, wir sind Beschenkte und nicht Überforderte. Ja, Gott will uns mit der Ernte beschenken. Gott will uns mit Menschen auch in unserem Lebensumfeld beschenken, die offen sind für Jesus. Und es ist an uns, uns von Gott auch mit leiten zu lassen und an die Hand nehmen zu lassen, um diesen Menschen begegnen zu können und wirklich offen zu sein für das, was Gott vorbereitet hat. Und das können die unterschiedlichsten Menschen sein. Ja. Ich glaube, als ich noch nicht bekehrt war und ich mein Leben wirklich noch nicht Gott anvertraut habe, hätten wenige dann Pfifferling für gegeben, dass ich da wirklich offen für wäre. Jetzt kenne ich die Geschichte von mir besser als andere, die mich damals von außen betrachtet haben. Ich wusste, dass ich offen war wie ein Scheunentor mit all meinen, was weiß ich, aber ich habe alles dafür getan, damit wohlmeinende Christen annehmen, dass ich ganz schwierig zu erreichen bin. Ja, um es mal ein bisschen zuzuspitzen. Bis dann diese Tür dann auch, oder diese Maske dann auch fallen musste. Also lassen wir uns von Gott beschenken. Und ich möchte uns ermutigen, unsere Überforderungsgefühle wirklich ganz bewusst an Gott abzugeben, unsere falschen Gedanken darüber. Weil das wäre so ein zusätzlicher Punkt, wo du durchs Leben läufst, ich bin nicht gut genug. Ja, und schwer durchs Leben läufst, als Christ versagt. Gott will uns beschenken. Und ich glaube, dass Gott uns das total wichtig ist, dass wir diese Sichtweise bekommen. Weil wenn wir diese Sichtweise nicht bekommen, werden wir in unserem alten, überforderten Leistungsmodus unterwegs sein. Und das hilft uns nicht, es hilft Gott nicht, es hilft keinem anderen Menschen. Gott will uns beschenken. Der dritte Gedanke, den ich da mit reinwerfen will, ist ein Gedanke, den ich letztens in der Predigt schon habe anklingen lassen. Da geht es um diesen Gedanken, dass dieses Erbe, die Ernte letzten Endes schon freigesetzt ist. Und da möchte ich mal kurz auf, nochmal, bevor ich diesen Gedanken ausführe anhand der Bibel, will ich nochmal auf diesen Punkt kommen. Was macht es denn auch aus unserer Perspektive so schwierig, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen? Egal, ob die dann hinterher bei uns in der Gemeinde landen oder woanders oder wo auch immer. Ja, ist nicht das Entscheidende. Es geht darum, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Was macht es aus unserer Perspektive so schwierig? Es sind zwei Sachen. Einmal unser Bild über das oder über die Situation an sich und einmal hängt es mit uns selber zusammen. Viele Menschen, gerade heute in unserer Gesellschaft, wir reden jetzt nicht über China oder im Iran, wo übrigens sowas Ähnliches wie eine Erweckung abläuft im Untergrund, ja, wo sich Tausende von Christen in den letzten Jahren zu Jesus bekehrt haben. Das ist immer wieder faszinierend. Ne? Da, wo die größte Freiheit ist, läuft das Wenigste. Und da, wo richtig Stress am Start ist, da ist wirklich was unterwegs. Genauso wie die größte Untergrundkirche, die es auf Erden gibt, in China. Trotz all der Repressalien, die es durch das Regime da gibt. Sehr, sehr spannend. Das sind Menschen, gerade im Iran, die kommen aus einem muslimischen Hintergrund und wenden sich Jesus zu. Ja? Mit den Deutschen ist das ein bisschen schwierig. Ja? Und was ist los in unserem Hirn? Ja? Dass wir das, was uns das Leben so schön machen könnte, nicht wollen. Und es hängt zusammen mit unserer vergötterten Selbstverwirklichung. Das ist ein Götze. Wie das Alte Testament es nennt. Weil da etwas drinsteckt, was uns letzten Endes kaputt macht und uns allein, uns einsam macht und was nicht darauf ausgerichtet ist, dass der, der uns geschaffen hat, uns wirklich schön machen kann. Und ich meine jetzt nicht die Fingernägel oder sonst irgendwas. Ich meine unser Herz. Ja. Ich finde es toll, wenn Menschen schön aussehen, aber da sind wir alle unterschiedlich beschenkt und hängt auch immer vom Maßstab ab und ne, welche Modelle man da so hat. Schönheit im 15. Jahrhundert sah anders aus als heute. Und das, was heute manchmal schön gefunden wird, finde ich nicht schön. Also können wir darüber streiten. Gott will uns in unserem Herzen schön machen. Und viele Menschen lehnen das für sich ab, weil man sich um sich selber dreht. Ja, weil man an irgendwelche Lügen glaubt, weil man denkt, Gott ist der absolute Loser, der will, entweder kriegt er nichts geregelt oder der will uns nur bestimmen. Ja, das sind so Gedanken, die teilweise in den Köpfen rumschwirren und wo Menschen sich von allem Möglichen irgendwie faszinieren lassen, außer von dem, der es wirklich wert wäre. Was uns, sage ich jetzt mal, als potenzielle Menschenfischer angeht, haben wir mit Entmutigung zu kämpfen. Weil wir hier eine Erfahrung gemacht haben, da eine Erfahrung, wir haben Angst vor Ablehnung, wir haben, was weiß ich, drehen uns auch als Christen um uns selbst. Wir können schon eine Menge Betrieb machen als Christen, um das nicht wirklich zu tun, was wir tun sollen. Es geht. Es geht insbesondere auch als Pastor. Das ist so. Es ist jämmerlich, aber es ist so. Ja. Oder wir haben einfach wissen nicht, wie wir es anstellen sollen. Ja, das ist noch der edelste Grund. Oder wir denken manchmal, wir müssten das selber machen, dass Menschen irgendwie zum Glauben kommen. Das sind alles so Lügen in unserem Kopf und das macht uns das Leben schwer. Und deswegen ist die Sichtweise so wichtig, dass es darum geht, was hier im Psalm 125, Vers 3 drin steckt. Und diesen Vers habe ich halt letztens auch schon mal erwähnt. Da steht: Das Zepter der Gottlosigkeit wird nicht länger ruhen auf dem Erbe der Gerechten. Einer meiner Lieblingsbibelverse, ich werde ihn bis Ende des Jahres hoffentlich nicht mehr erwähnen, oder vielleicht doch. Das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht länger ruhen auf dem Erbe der Gerechten. Was steckt da drin? Jesus hat sein Leben dafür gegeben, damit all diese Lügen, diese Selbstverwirklichungsgötzen und so weiter ihre Macht verlieren über dem Leben von Menschen, in der geistlichen Welt gebrochen sind und da nicht mehr gebrochen werden müssen, weil Jesus es schon getan hat. Kein Christ muss es tun oder sonst wer oder ein Beschluss im Bundestag. Jesus hat es am Kreuz von Golgatha getan. Und das Einzige, was Jesus sich von uns wünscht, ist, dass wir es ihm glauben. Und dass wir es bekennen, dass wir mit ihm zusammen diese Wahrheit aussprechen. Ja, das Zepter der Gesetzlosigkeit ist bereits zerbrochen. Es darf nicht länger ruhen auf der Ernte der Gerechten, auf der Ernte des Gerechten. Da darf es nicht länger ruhen. Es ist Gottes Ernte, es ist Gottes Erde, es ist Gottes Volk. Gehört nicht uns, gehört ihm. Keiner von uns gehört sich selbst. Selbst wenn wir das lange glauben wollen. Aber dieses Zepter ist zerbrochen. Und diese Sichtweise zu bekommen, entgegen all der anderen Wahrnehmungen, die uns tagtäglich so beschleichen, das ist das, wo es gilt, hinzukommen. An das zu glauben, was Jesus am Kreuz tatsächlich schon vollbracht hat. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Und das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, gilt auch für die Ernte. Er hat dem Teufel die Macht genommen, all diesen finsteren Bewegungen, die es da in der unsichtbaren Welt gibt. Er hat es besiegt. Und deswegen ist der, der in uns lebt, immer noch stärker als der, der in der Welt ist. Um hier mal ein paar Bibelverse einfach in den Raum reinzuhauen. Ja? Lasst uns eine neue Sicht auf die Ernte zu haben, nämlich die, die Gott hat, dass sie ein Geschenk ist und dass sie schon freigesetzt ist. Ja. Und wenn wir die Perspektive haben, dann können wir uns entspannt auf den vierten und letzten Punkt einlassen, der nämlich lautet: Es braucht Arbeiter für die Ernte. Es braucht Mitarbeiter. Ja. Kein Haus renoviert sich von alleine. Und das ist das, was Jesus dann auch gleich anspricht. Ja? Und was uns manchmal davon abhält, mitzumachen, ist halt die besagte Entmutigung oder wo wir manchmal über uns denken, was kann ich denn eigentlich schon tun? Ja? Ich glaube aber, dass diese Gedanken nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen werden, wenn wir eine andere Sichtweise über die Ernte bekommen, nämlich dass Jesus der Herr der Ernte ist, dass Jesus der Herr aller Menschenherzen ist, die er zu sich ziehen will, wozu er uns arme Würstchen manchmal gebraucht. Ja? Wenn wir die Sichtweise bekommen, sind wir einen weiten Schritt nach vorne gekommen. Und deswegen betet Jesus hier in Matthäus 9, Vers 35 wie folgt. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Die Kranken und Leidenden hat er deswegen geheilt, weil er nicht nur vom Reich Gottes reden wollte, sondern auch zeigen wollte, wie das aussieht, wenn das Reich Gottes aktiv ist. Deswegen war das schön, heute diese Zeugnisse zu hören. Das ist Reich Gottes in Aktion. Das ist nicht Gottes Reich irgendwo ganz weit weg, ja, für niemand erreichbar oder nur in China oder sonst wo, sondern, ich habe mich heute nicht gekämmt, mach kein Foto, sondern Gottes Reich ist hier in Aktion, ja, heute im Gottesdienst durch unterschiedlichste Geschichten und auch da, wo wir im Alltag unterwegs sind. Ich weiß, dass es viel herausfordernder ist, ich habe die Stelle noch nicht zu Ende gelesen, aber kommt gleich. Ich weiß, dass es viel herausfordernder ist, im Alltag für sich als Christ unterwegs zu sein, als wenn wir hier zusammen im Gottesdienst sitzen. Aber beides ist notwendig. Ja? Und Gott will uns fit machen für den Alltag, da wo wir tagtäglich unterwegs sind. Und auch da will sich das Reich Gottes dann auch zeigen, durch das ein oder andere Gebet von uns. Und dann steht hier weiter, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, das ist ein Vergleich, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Er redet hier von Menschen, oder sagen wir so, die Art und Weise, wie er Menschen beschreibt, ist nicht die, dass er sagt, da sind so viele Menschen, die warten nur darauf, dass ihr kommt. Ja? Die schreien die ganze Zeit danach, ich will Jesus kennenlernen und jetzt kommt doch endlich. So beschreibt er die Menschenmenge nicht. Er beschreibt die Menschen als solche, die müde und erschöpft sind von der täglichen Last des Lebens und von all diesen belastenden Sachen, Regeln, Normen und so weiter, die auf den Menschen liegen. Ja? Das ist die Art und Weise, wie er die Menschen beschreibt. Er beschreibt deren Not, deren Bedürfnis. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus redet ja oft in Bildern, deswegen dieses mit den Arbeitern, Ernte, Erntefeld und so weiter. Es geht letzten Endes darum, dass Jesus uns bittet, dafür zu beten, dass er Menschen in unsere kleine Welt hinaussendet, da wo die anderen Menschen sind, die müde und erschöpft sind, um da Licht und Salz, um Hoffnungsträger zu sein für Menschen, die um sie herum sind. Damit die Menschen merken, es gibt was anderes als das, was wir tagtäglich ansonsten erleben, wenn es keine Hoffnung gibt, wenn es keinen Gott gibt, wenn es niemanden gibt, der für uns sein Leben gegeben hat und für uns sogar auferstanden ist. Ja? Und das ist das, worum es Jesus hier geht. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und was da drin steckt ist, das, worum es hier geht, ist kein Job für Profis. Sondern das ist ein Job für alle. Und im Hinterkopf dürfen wir haben, wir brauchen Offenbarung von Gottes Sichtweise, weil wir beschränkt sind, ja, was diese Sicht auf die Ernte angeht. Aber die Ernte ist ein Geschenk, sie ist schon freigesetzt und Jesus kann uns, so wie wir sind, mit seinem Geist, mit seiner Liebe zusammen in dieser Ernte, in diesen Welten, in denen wir leben, er kann uns da gebrauchen, jeden für sich, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das finde ich total faszinierend. Und ich würde mich so freuen, wenn wir uns mehr und mehr so sehen könnten, als solche Leute. Nicht als Helden und Heroes oder was weiß ich. Also ich würde euch sagen, ja, in eurem Alltag seid ihr, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, seid ihr alle Helden. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wir wissen alle um unsere Beschränkung, ja. Die werden uns, selbst wenn wir es manchmal vergessen, wir stoßen schon wieder dran. Ja. Lasst uns da ehrlich zu uns selbst sein. Die Welt braucht keine maskierten Helden. Gibt es genug auf dem Fernseher. Ja. Die Welt will ehrliche Menschen. Und wenn wir nicht alle Antworten auf alle Fragen wissen, einfach dazu stehen, ich habe auch nicht alle Antworten. Ich weiß, wie damals der Rainer Evens es gab eine Nacht, da haben wir so lange diskutiert und der hatte Fragen, die konnte ich einfach nicht beantworten. Ich meine, der war kurz vor seinem Doktor in Physik und ich war kurz vor meinem Sozialarbeiter. Ja? Und ich habe den schon, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen. Und da hat er mir in der 10. Klasse die Relativitätstheorie erklärt. Mir ist schwindelig geworden. Also, wie soll ich dem seine Fragen beantworten? Das geht nicht. Ich konnte nur mit dem antworten, was ich mit Gott erlebt habe. Und das ist das Stärkste, was ich habe. Und das, was du mit Gott erlebt hast, das ist deine Botschaft. Das ist die größte Botschaft, die du hast. Das ist die Botschaft, die andere Menschen brauchen. Nett sein, freundlich ist auch gut. Ja? Es hilft. Ehrlich. So Geschichten, ne? So grundsätzliche. Gelingt uns auch nicht immer und auch damit darf man ehrlich sein. Aber in all unseren Beschränkungen hat Gott uns in diese Ernte mit reingesetzt. Und deswegen ist es so gut, dass wir jetzt diesen Gebetsschwerpunkt hatten, für Menschenfischer oder dafür zu beten, dass Gott uns zu Menschenfischern macht. Und wir kommen jetzt auf einen Monat zu, wo wir hier in Dorsten 4 Predigten oder 4 Sonntage das Thema Heiligen Geist haben werden. Immer direkt darum, aber der Heilige Geist ist dazu da, uns dazu zu befähigen, wirklich in der Ernte, in dieser kleinen Welt unterwegs sein können, in die Gott uns hineingesetzt hat, als Lichter für ihn. Und ich denke, dass man da bei jeder Predigt was rausziehen kann, möchte uns ermutigen, dafür zu beten, dass der Heilige Geist da wirkt. Ja, heute Abend schon. Und lass uns da jetzt zusammen beten und ich möchte, ist das okay, wenn ein Musikteam nach vorne kommt? Ja. Dass wir dann einfach Gott die Ehre geben, auf der einen Seite, für die Art und Weise, wie er denkt. Ja. Er ist größer als wir und deswegen auch sehr viel entspannter als wir. Und dann lasst uns dafür offen sein, dass wir seine Sichtweise empfangen, dass wir da Offenbarung bekommen. Mehr und mehr. Und ich werde keinem versprechen, dass sich das alles heute Abend regeln wird. Ja? Es geht immer nur darum, bei so einem Gottesdienst einen Schritt weiterzukommen. Wir kriegen nicht das ganze Zimmer heute Abend aufgeräumt. Ja? Aber wir können einen Schritt weiterkommen mit Gott und etwas für uns Tiefgreifendes auch mit Gott erleben, was wichtig ist für uns. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst. Und ich hoffe, dass ich nicht zu lange gepredigt habe und wir echt noch Kraft haben, wirklich deine Gegenwart anzunehmen, zu empfangen. Und Heiliger Geist, ich bete so, dass du in uns wirkst und uns einfach in eine viel größere Freiheit hineinbringst und wir mehr so denken, wie du denkst und wirklich sehen, ja, die Ernte ist unser Erbe. Sie ist vor allen Dingen dein Erbe. Aber wir dürfen damit dran teilhaben. Wir dürfen uns mitbeschenken lassen von dir und dadurch wird es zu einem Geschenk für dich. Danke, Herr. Danke, dass es so gut ist, dass du dadurch verherrlicht wirst und dass groß gemacht wird, was du für uns getan hast, Herr. Ja, und danke, dass du auch heute Abend uns deine Vergebung zusprichst, da wo wir uns vielleicht Gedanken darüber machen, ob wir wirklich deine Vergebung haben, ob wir wirklich eine Beziehung mit dir haben. Danke, dass du uns das zusprichst und uns dazu einlädst, das anzunehmen, dass du das tust und dir zu glauben. Danke, Jesus. Ich erhebe deinen Namen. Amen.